zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Zonenrüstung. Unser heutiges Thema ist unser Lieblingsabenteuer. Und zwar meine ich damit nicht nur das von mir und Jasmin, sondern es gibt tatsächlich ein Abenteuer, das wir als gesamte Spielrunde in unserer Hausrunde als das Lieblingsabenteuer nennen. Und das ist das DSA 4 Abenteuer Einstein im Nebel.
Einstein im Nebel von 2010, also schon eine Weile her, wir haben es 2012 gespielt. Verfasst wurde es von Mike Antonovic und Volker Weinsheimer.
Und Jasmin hat damals gespielleitet und ich demnach gespielt.
So ist es. Und wir werden in dieser Folge...
sehr explizit.
Was Spoiler angeht, ist ein Abenteuer. Ja, wir werden einen Stein im Nebel ziemlich spoilern. Dabei berühren wir allerdings auch den Mondenkaiser, das ist ein Abenteuer, das damit sehr verknüpft ist. Im Zuge von Metaplot-Entwicklungen, eventuell auch von eigenen Gnaden. Außerdem... der Zug durch das Nebelmoor aus den 80er Jahren werden alle irgendwie erwähnt und angestoßen, aber wirklich spoilern wird es ein bisschen den Ausgang vom Mondenkaiser und den Stein im Nebel.
Wir hatten vorher angefangen, Mondenkaiser zu spielen, haben es aber nicht beendet, hatten das aber noch ein wenig im Hinterkopf.
Ja, ich habe es geleitet danach nochmal.
Ja, du.
Genau, also in einer anderen Runde habe ich den Mondenkaiser geleitet. Aber bevor wir hier schon in solche Details gehen, geben wir doch erstmal den Rahmen, worüber wir hier sprechen. Es geht um ein Abenteuer für das Schwarze Auge, für unsere Fans, die es noch nicht komplett erschlossen haben. Das DSA 4 ist eine der Regeleditionen, die es da gab. Das ist die vorletzte, die damals gespielt wurde. Und 2012, als wir es gespielt haben, haben wir auch noch nicht drüber nachgedacht, dass da demnächst mal eine neue kommt.
Es war schon in Gerüchten präsent, dass es vielleicht passieren könnte demnächst, aber
irgendwann,
das war's.
Irgendwann müsste mal eigentlich.
Genau, irgendwann wird bestimmt mal eine neue kommen, das war so ungefähr der Stand.
Und ja, klassisches Fantasy-Rollenspiel. Und Ein Stein im Nebel ist ein Abenteuer, das dort, sagen wir, sehr typisch ist für das Schwarze Auge, weil es halt den Metaplot, also die lebende Geschichte des Spiels aufgreift, weil es sehr mit dem Hintergrund interagiert und an vielen Stellen ineinander greift mit anderen Abenteuern und Dingen, die dort passiert sind. Und ja, damals war das auf der Höhe der aventurischen Geschichtsschreibung. Mittlerweile ist es halt schon Jahre her und all die Abenteuer, die wir aufgezählt haben, sind halt entweder vergessen oder Klassiker.
Ja. Halb, halb.
Ja. Ein Stein im Nebel gehört, glaube ich, insgesamt eher zu den Vergessenen.
Wahrscheinlich. Es ist ja auch ein sehr kurzes, also es ist ein 16-Seiten-Abenteuer, vergleichbar mit den aktuellen Heldenwerken.
Damals war das die T-Reihe, die wurde auf Cons und Veranstaltungen und sowas rausgegeben. Ich weiß gar nicht, wo man ein Stein im Nebel original bekommen konnte. Ich habe es mir einfach aus Sammelgründen im Internet bestellt damals.
Der Grund, warum es unser Lieblingsabenteuer ist, liegt auch nicht 1:1 an dem Abenteuer.
Nein, wir sind durchaus über den Text hinausgegangen, als wir es damals gespielt haben. Wir haben halt jede Menge mehr darauf gegeben, aber... im Originaltext, um euch einen Überblick zu geben, ein bisschen DSA-Hintergrundwissen wird in dieser Folge hilfreich sein, aber wir versuchen es verständlich zu halten. Ich will nicht DSA.
Glaubst du?
Ja, das Abenteuer spielt in Greifenfurt. Das ist eine Grenzprovinz des Mittelreichs. Das Mittelreich ist so das klassische, gute Reich, wo die Helden herkommen oft. Aber es gibt natürlich dort auch politische Intrigen und so weiter. Greifenfurt ist eine Provinz, die immer wieder von Orks angegriffen wird und sich gegen diese verteidigen muss.
Sie ist ein bisschen nördlich kühler gelegen. Es ist nicht die Kornkammer.
Nein, genau. Hat halt unwirtliches Gebiet. Der Finsterkamm, ein Gebirge, prägt dort sehr die Region und ist seinem Namen entsprechend. Ja, die Leute dort sind eben von ihrem Kampf gegen die Orks geprägt. Sehr gläubig für unter anderem Praios, den Gott von Recht und Gerechtigkeit. Aber auch Pareine, halt eine Göttin von Fleiß und Ackerbau und Heilung. Eher einfache, gläubige Leute. Es gibt dort viel Rittertum. Und in dem Abenteuer geht es darum, dass die eigentliche Markgräfin, Greifenfurt die Herrscherin, Imanella, nachdem ihr Kind geboren wurde, verrückt geworden ist. Also sie wurde dann in ein Kloster weggeschoben, wo sie sich erholen sollte. Daraufhin übernimmt einer der Adligen für sie, Tildan Nebelstein, die rechte Hand, der das Reich für sie übernimmt. Aber dieser ist heimlich mit den Orks im Bunde, um seine Herrschaft permanent zu sichern. Möchte jetzt zur Tat schreiten, um endlich Greifenfurt, ja, den Orks zu übergeben. Und Irmelas Sohn ist tatsächlich von Orks verzaubert worden, sodass praktisch, ja, der Geist eines Orkschamanen in ihm lebt und da heimlich bei Hofe sitzt im Erben. Und Irmelella hat das halt gespürt und gemerkt, als nach der Geburt, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber man hat ihr halt nicht geglaubt und sie dann eben ins Kloster geschickt, weil sie sich gegen ihren Erben gestellt hat. Und die Helden geraten halt in diese Intrige hinein, in der sie bemerken können, dass sich da einige der Barone Greifenfurt zusammenrotten, um mit den Orks eine Armee aufzustellen und Greifenfurt schließlich ja, komplett in deren Hand fallen zu lassen. Dabei, das entdecken sie eben durch ein paar Zeugen, durch Briefe. Dabei folgen sie dann einer Spur, bis sie den Gemahl von Irmelella befreien können, der in einer Silbermine gefangen gehalten wird, von unter anderem Orks. Und dann können sie mit dessen Hilfe ein Heer aufstellen, um sich schließlich in der Schlacht gegen Tildan und die Orks zu stellen und diese schlussendlich zu besiegen und Greifenfurt zu retten und auch mit Irmelella wieder eine neue Herrscherin herzustellen.
Oder die Herrscherin wiederherzustellen.
Ja, genau.
Ja, das ist die Kurzzusammenfassung und das, muss ich gestehen, sind nicht die Kernpunkte, an die man sich als Spieler erinnert. Aus unserer Runde.
Das ist schon die Handlung, all das ist passiert, aber...
Aber das ist nicht, was es einem ins Herz gebrannt hat.
Was hat es denn für dich ins Herz gebrannt?
Vor allem die NSCs, die Verknüpfung für unsere Charaktere und die epischen Szenen. Aber ich glaube, die epischen Szenen am wenigsten noch.
Ja.
Es wurde für alle Charaktere unglaublich persönlich. Und das hat uns alle mit reingezogen.
Ja, auch, und für die Spieler wurde es auch persönlich.
Ja.
Ja, wir müssen bei dem Ganzen auch einen Zeitkontext geben. Wir haben gesagt, ja schon gesagt, 2012. Wir haben vorher halt eben den Mondenkaiser angespielt, beziehungsweise ganz gespielt. Wir haben auch in der Region, den Schildlanden, viele Abenteuer gehabt. Also es ist nicht so, dass wir noch keine Berührung gehabt hatten mit Greifenfurt, mit den umliegenden Provinzen.
Mhm.
Wir haben von eigenen Gnaden gespielt, das ist ein Abenteuer, wo man eine Stadt übernimmt, in der Nachbarschaft dort und dafür Ruhe sorgt. Und
ja, für die Leute, die sich im Metaplot so ein bisschen auskennen, aber jetzt nicht genau wissen, wie der Stand zu dem Zeitpunkt war, da war die Wildermark noch Thema oder gerade so nicht mehr.
Sie war gerade ein Thema, weil die Befriedung begonnen hat, aber...
Genau.
Also nach von eigenen Gnaden vor mit wehenden Bannern.
Die Schwarzen Lande waren auch noch so mehr da als jetzt, aber man hatte begonnen zurückzuschlagen.
Ja, genau.
Also, oder fing gerade an. Das war so ein bisschen... Und da hatten wir halt sehr viel gespielt.
Das Abenteuer spielt halt exakt an der Wende nach der Mondenkaiser, wo Silmdian Hal auch in den Greifenfurter Bergen sein Ende findet. Und danach mit dem wiedervereinigten Mittelreich. Also in dem Winter, der durch orkische Magie auch in Greifenfurt ein ziemlicher Jahrhundertwinter ist.
Ja.
Was im Abenteuer thematisch und relevant war.
Ja, danke dafür.
Ja, nicht mal ausgesucht, aber ja, die. Und wo man halt von kommenden Wintern und so spricht, das Ganze wurde auch sehr geprägt durch eine Game of Thrones-artige Stimmung, die wir hatten. Mit Adelshäusern und Intrigen und Bedrohung hinter einem Wall, in diesem Fall dem Finsterkamm. Denn 2012 lief, als wir es gespielt haben, gerade die zweite Staffel Game of Thrones.
Und wir waren alle up to date und sehr gehypt.
Genau, das haben wir damals noch uneingeschränkt gut gefunden.
Das konnte man auch uneingeschränkt gut finden. Ich sehe da auch kein Problem damit, auch jetzt zu sagen, dass man die ersten Staffeln großartig findet.
Ja,
auf jeden Fall. Sie werden dadurch nicht schlechter.
Sehr, sehr gutes Fernsehen, ja genau.
Und wir hatten deswegen eine gute Stimmung.
Die Sessions haben halt oft damit angefangen, die Game of Thrones-Folge letzte Woche zu besprechen, um dann ins Rollenspiel einzusteigen.
Ja, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben das öfter mal danach wieder aufgegriffen für andere Rollenspiele. Dass wir teilweise dann vorher zumindest über Filme oder Serien, die zu der Stimmung, die wir erzeugen wollen, passen, geredet haben. Oder manchmal auch uns vorher verabredet haben, dass wir einen Film oder eine Serie dafür mal reingucken, um uns in die Stimmung zu versetzen.
Ja, hier ist es halt organisch passiert.
Genau.
Wie auch halt einfach vieles organisch passiert ist. Also die Charakter, die wir dabei haben, waren eine Themengruppe.
Das war aber nicht, dass wir gesagt haben, wir basteln jetzt die und die Themengruppencharaktere, sondern wir hatten Vorschläge gemacht, was wir spielen können, nachdem Jasmin es gepitcht hatte. Und dann stellten wir fest, ey, wenn wir diese Charaktergruppe spielen, dann haben wir alles Ritter.
Ja, wir hatten uns dann auch dafür entschieden, das zu machen und uns da reinzulehnen in das Ritterthema. Wir hatten auch das große Glück, dass ein Spieler einen Charakter eingebracht hat, Herr Simon, Tronjan von Steinwall und von Finsterkamm. Das war halt der klassische Ritter des alten Schlages als Geisel in Andergast, dem patriarchalen, schlechten Mittelalter in Aventurien ausgebildet. Und klassischer Turnierritter, aber eben aus der Region um den Finsterkamm. Und Burg Finster, seine Heimat, ist ein Schauplatz in einem Stein im Nebel, also auch im geschriebenen Abenteuer. Ich habe ihn halt vorher gefragt, ob es okay für ihn ist, wenn seine Familie eventuell in Antagonistenrolle kommt. Und er hat als Spieler sofort zugestimmt. Und das ist eine der Säulen des Abenteuers gewesen, sein Verhältnis zu seinem Adelshaus. Also sein Vater ist einer derer, die auf der Seite der Orks stehen oder die sich darauf einlassen. Er war kein Freund der Orks, aber der eben...
Ja, bei der Intrige eben...
Auf der falschen Seite stand. Genau.
Nicht und als Einziger.
Genau, das ist dann halt ein großer, großer Konflikt, der dann eben auch an Tronjan genagt hat. Und durch die Familienbeziehung gab es aber auch ganz andere Lösungsansätze. Es war halt keine Kampfbegegnung oder keine Spionagebegegnung allein auf Burg Finster, die wir später hatten, sondern es war einfach ein...
Ja, er kommt nach Hause.
Genau, ein intensives soziales Spiel.
Ja.
Um das dynastische und Adelsfamilienthema weiterzuziehen, haben wir dann eine arrangierte Verlobung als Aufhänger genommen, der die Gruppe zusammenbringt. Nämlich Tronjan wurde mit einem der anderen Charakter verlobt. Saphira von Rabenmund. Die Rabenmunds sind eine der großen aventurischen Adelshäuser. Die ganzen Ritter sind ein Ritterorden, der sich dem Schutz von Pilgerzügen und Kirchen verschrieben hat, die aus Buße für eine Adelsfehde mal gegründet wurden. Und da war sie halt ein Mitglied, die ist halt ein herzensguter Mensch. Aber sie kommt aus einer Adelsfamilie, die für ihre Intrigen und ihren Machtwillen bekannt ist. Mit dem inoffiziellen Wahlspruch: Und du, glückliches Haus Rabenmund, heirate. Also ihre Heiratspolitik ist weithin bekannt. Und auch diesmal sollte eben diese Heiratspolitik genutzt werden, um Frieden zu stiften, Interessen durchzusetzen. Und ja, die beiden waren die Eheleute dieser arrangierten Ehe. Wer war dein Charakter und wie bist du reingekommen?
Mein Charakter war Rayade, in kurz. Eine Ordensritterin der Raya-Kirche und zwar eine Kavaliera. Die reingekommen ist darüber, dass die Mutter von Tronjan, glaube ich?
Genau, die Mutter von Tronjan, Corina von Steinwall, eine Akademiekriegerin, die halt aus einer weniger martialischen Provinz stammte.
Die hatte um die Anwesenheit einer Reihe Geweihten gebeten bei der Hochzeit und bei der Verlobungsfeier vor allem.
Genau, damit die beiden auch, sagen wir, romantisch zueinander finden, weil Raya ist eben auch die Göttin der Minne und aber auch ein bisschen der Leichtlebigkeit und des Genusses.
Genau, und damit das Ganze nicht nur eine Vertragssache zwischen Adligen sein sollte, hat sie eine Raya-Geweihte eingeladen und mein Charakter hat diese Raya-Geweihte begleitet als Geleitschutz. Denn die Reise aus dem schönen Horasreich bis da oben hin ist ja doch nicht ganz die leichteste. So hat mein Charakter zur Gruppe gefunden, auch schon direkt mit einem NSC im Gepäck.
Genau, das hat sich dann halt weitergezogen, dass NSCs dabei waren, denn Tronjan hatte einen Knappen, Oban, der ihn halt begleitet hat und dem halt mal Sachen beizubringen. Er hat dann auch noch seine Schwester, wir haben ein bisschen Vorgeschichte gespielt, da in einem Forum, jeweils einzeln, um reinzukommen und einfach zu vermitteln, wann die Charaktere aufeinandertreffen.
Ja.
Und da hat er seine Schwester, eine Rodensteiner Rondra-Geweihte. Rondra ist die Kriegsgöttin und die Rodensteiner sind ein Orden, der die Geschichte der Rondra-Kirche und Heldentaten aufschreibt. Die hat er mitgenommen. Und er hatte auch noch Waffenknechte dabei, 4 in der Zahl.
Ja, der hatte schon ein bisschen Gefolge dabei.
Genau, die sind dann halt aufgetaucht, zusammen. Saphira hat auch noch eine Zofe bekommen, die gute Lindegard aus dem Hause Bregelsaum, also einem eigentlich verfeindeten Haus mit den Rabenmonsters, also deren Fehde war es, die zur Gründung der ganze Ritter geführt hat. Und
deswegen diese Wahl auch.
Genau, als Symbol des Friedens. Auf jeden Fall, sie hat eine Zofe mitgenommen, die sie in die kalte Einsamkeit des Nordens begleiten sollte.
Ja, die hat sich bestimmt gefreut. Wie wir alle.
Ja, einige Charakter fanden es halt schlimmer als andere.
Ja, meine Reihe Cavaliera stammt aus Almada, also einem an spanische Gefilde angelegtem Gebiet. Und hat ihre Ausbildung und ist die meiste ihrer Zeit in dem Horasreich verbracht, was jetzt mehr so Mantel und Degen und schönes Wetter hervorbringt. Und sie hatte auch in anderen Abenteuern schon sehr epische Mantel- und Degenkämpfe mit Korsette aufschneiden und dergleichen.
Ja, sie war auch mal in einem Badehaus mit einem anderen Schwertkämpfer. Also der fragt, okay, dann reden wir irgendwas, Waffen oder so.
Ja. Und sie hat sich sehr erfreut in eine Diskussion über Waffen gestürzt.
Genau, während er eigentlich ein anderes Thema suchte.
Ja, das war sein Problem.
Genau, ja, das ist auf jeden Fall auch für ihre Waffensammlung bekannt. Von Haarnadeln, die als Dolche dienen, über halt einfach mehrere Klingen am Körper.
Ja, also wenn man ihr sagt, bitte alle Waffen ablegen, das dauert eine Weile.
Ja.
Die Szene hatten wir, glaube ich, mehr als einmal, wenn wir an Stadttoren standen, die begeistert waren, wenn sie längere Klingen trug. Kam es in dem Abenteuer auch vor? Ich bin mir gerade, weiß es gar
in
nicht.
In dem Abenteuer nicht, dachte ich. Da wurdest du überall als Ritterin
anerkannt und durfte meine Waffen behalten. Das war gut, das ist immer zeitsparend.
Genau, also wir haben mit drei Charakteren gespielt, diesen drei und eben einem Ensemble an NSC, die sich über das Abenteuer halt auch super entwickelt haben.
Die haben alle sehr viel Charakter bekommen, ja.
Zuerst waren es halt nur vier Waffenknechte, die auf dem Zettel standen. Aber die haben dann halt schnell Namen und Persönlichkeiten bekommen.
Mhm. Ja, auch der Knappe und also Lindegard für mich vor allem. Die hat,
genau, Vala, die Raya-Geweihte war auch wichtig.
Ja. Also es sind einfach, viele NSCs haben einfach, also es war jetzt nicht, dass da 20 NSCs wichtig, super wichtig wurden, aber es gab schon so drei, vier von unseren Begleit-NSCs, die wir sehr ins Herz geschlossen haben über die Zeit.
Ja.
Und wie gesagt, das Abenteuer ist ein 16-Seiter, das heißt, wir haben da jetzt nicht jahrelang dran gespielt. Das ging sehr schnell, dass man die einfach, ja, sehr lieben gelernt hat. Und es lag zum Teil daran, wie wir sie ausgespielt haben.
Genau, wir haben uns die Gelegenheit gegeben, ja, die auszuspielen. Und dabei habe ich nicht als Spielleiterin alle von denen immer komplett bestimmt, sondern ich habe halt auch zum einen, da Simon einige der Charakter eingebracht hat, ihn gefragt, was denn wie seine Waffenknechte denn so drauf sind. Er hat da welche, hat da sehr schnell coole Beschreibungen draus gemacht.
Mhm.
Simon ist auch nicht umsonst einer der Mitautoren des ersten NSC-Sets. Also er kann nicht Spielercharakterbeschreibungen, die dann griffig sind, tatsächlich gut.
Ja.
Und ja, das Ganze hat sich dann aber auch so entwickelt, dass immer mehr alle das Ensemble der NSC gespielt haben. Ich habe Sachen gemacht, ich habe letztlich auch oft entschieden, was sie dann genau machen. Aber die Mitspielerinnen haben einfach Ideen reingebracht, wie das funktioniert.
Ja.
Was die jetzt machen würden oder wie die aufeinander reagieren oder...
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, wir hatten das ja irgendwann schon mal angesprochen, dass man die Wirkung einer Person auch über die Reaktion von NSCs auf diese Person darstellen kann. Und das haben wir sehr viel gemacht untereinander für die NSCs
genau.
Und die SCs.
Genau. Auch wenn halt das Ensemble gerade gebraucht wurde, einfach dass einfach in den Mitspielern unterschiedliche Rollen einfach eingenommen werden, gerade wie sie in der Szene gebraucht werden. Wir hatten es nicht vorher abgesprochen, dass es ein Ensemble-Spiel-Abenteuer wird.
Gut, dadurch, dass wir alle NSCs mitgenommen haben aus dem Vorspiel im Forum, hat es sich halt ein bisschen so ergeben.
Ja, aber es hätte halt auch
sein können, die stehen auf dem Zettel und man sagt mal halt, ja, dabei, fertig.
Genau, oder dass man es traditioneller spielt und ich alle von denen steuere und alle von denen spiele.
Ja, im Prinzip hat es ja so angefangen und es hat sich einfach organisch entwickelt.
Ja, ja gut, ich denke, der Auslöser war, dass ich einfach gefragt habe, wie die drauf sind.
Mhm.
Und dann hatte Simon halt schon einen Bezug zu seinen aufgebaut und damit ist die Dynamik losgetreten worden. Lindegard wurde halt auch von Nora gebaut, also der Spielerin von Saphira.
Grüße.
Ja. Genau, wer das Impressum von DSA-Abenteuern oder auf allgemeinen Lustesprodukten aufmerksam verfolgt, weiß jetzt, dass da auch vier Leute am Tisch saßen, die alle schon für aventurische Produkte veröffentlicht haben.
Ja.
Genau. Nora hat den pädagogischen Teil von Die schwarze Katze mitgestaltet im Kompendium. Bei uns beiden ist die Liste länger von Dingen, die wir gemacht haben. Damals waren wir aber noch gar nicht so Szene verankert, 2012.
Nee, ich vor allem nicht. Ich war wenig auf Cons unterwegs. War ich überhaupt auf Cons unterwegs? Ich weiß gar nicht, ob es da so akut war. Ich glaube, ich war zum Beispiel mehr in der BDSM-Szene unterwegs als in der Rollenspiel-Szene.
Ich war halt im Rollenspiel, also in einem Play-by-Post-Forum, da waren wir gemeinsam, waren wir noch aktiv. Aber ich war halt auf den Cons in Osnabrück und ich war auf der Nordcon. Das war damals meine Con-Reise, die ich gemacht habe pro Jahr.
Und ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich viel Cons besucht.
Vier Cons im Jahr klingt mittlerweile lächerlich wenig für mich, aber ich bin da auch nicht der Maßstab.
Nee, aber...
Genau, wir haben Ansonsten, ja, ich habe mich noch für einen Mann gehalten, weil so, ich war tief in meiner Putschphase und habe Anzüge getragen und so, hatte eine Rockabilly-Frisur und war allgemein feierfreudiger als heute als Studentin.
Ich habe keine Ahnung, welche Haarfarbe ich zum Zeitpunkt hatte. Das ist eine gute Aussage, die ich zu vielen Zeitpunkten in meinem Leben treffen kann.
Ja.
Nee, ich war noch gar nicht so involviert. Ich habe den Metaplot nur über die Abenteuer, die wir gespielt haben, erlebt. Und es war, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir uns um die Wildermark und Schwarzenhalle gekümmert haben, dass ich mich so richtig angefangen habe, für den Metaplot zu interessieren.
Einfach, weil so viele Abenteuer ineinander gegriffen haben, aufeinander aufgebaut haben, hat man ja einfach gemerkt, wie da eine kontinuierliche Geschichte entsteht.
Ja, und das war super cool. Und das war halt, ja, also ich glaube, mit Ein Stein im Nebel war das auch für mich so ein Highlight in diesem großen Konglomerat an coolen Abenteuern, die mich bei Metaplot angefixt haben.
Die Schildlande haben ja auch einfach unser DSA 4 bestimmt.
Ja.
Wir haben die erste richtig große Kampagne, die wir gemeinsam gespielt haben als Gruppe, war eben von eigenen Gnaden. Dann hat sich der Stein im Nebel irgendwann eingereiht, aber wir haben eben auch Donner und Sturm gespielt, wir haben auch mit wenigen Bannern gespielt und wir haben unsere DSA 4 Reise mit
Träume von Tod
abgeschlossen. Ja, wir waren sehr Schildlande-affin.
Ja, und ich würde sagen, wenn man prinzipiell nach so den Top 5 Abenteuern fragt, ist da mehr als eins von bei.
Den Unersättlichen habe ich auch ganz vergessen. Der nicht direkt Schildlande, aber Schwarzelande.
Hm.
Ich war schon Bodenabonnentin, aber ich war halt nicht so in den DSA-Foren im Diskurs oder sowas.
Hm.
Und für Rollenspiele schreiben hatte, ich glaube, niemand von uns auf dem Zettel gehabt damals.
Ich glaube auch nicht. Wir waren beide im Studium. Wir waren alle vier im Studium. Wir haben am Tisch gespielt, wir haben alle in Bielefeld gewohnt, beziehungsweise warst du dann noch in Osnabrück?
Ich habe noch in Osnabrück gewohnt, ich bin ja erst nach meinem...
Du bist erst nach dem Studium, genau, nach Bielefeld gezogen, also, ja, genau.
Wir hatten die Sexgespräche-Ecke eröffnet, wir haben da bei Nora und Simon, die eine gemeinsame Wohnung hatten, gespielt und der Weg von da...
Bahnhof?
Genau, zum Bahnhof führte praktisch bei Serena längs. Und wir sind dann öfter stehen geblieben an der Ecke, wo wir uns hätten trennen sollen und haben uns halt in Gespräche verstrickt.
Die irgendwie jeden Abend irgendwann sexuelle, queerness, BDSM-Themen eingenommen haben, obwohl sie fast immer bei Rollenspiel gestartet sind.
Ja.
Jetzt haben wir dafür einen Podcast.
Diese Folge wird aber, glaube ich, eine der weniger kinky sein.
Schätzungsweise.
Ich wüsste nicht, wo es einbringen.
Ich auch nicht.
Ich dachte damals auch noch, ich sei bestenfalls Spiced Vanilla. Aber ja, von Irrtümern über die eigene Person abgesehen, war das einfach das Highlight und so, unsere Woche dort Rollen zu spielen, auf jeden Fall mit. Und ja, Stein im Nebel hat einfach von Anfang an eine richtig gute Stimmung gehabt. In der ersten Sitzung ging es halt darum, wie die Leute sich gemeinsam treffen in Romulus, einer sehr konservativen Stadt, wo die Travia-Kirche hat, die Göttin von Gastfreundschaft, Herdfeuer, aber auch Ehe und Versprechen und sowas, die Herrschaft hatte. Und
deswegen erwähnte ich Travia, weil das für meinen Charakter als Einstieg so ein cool. Die Reiherleute werden hier aus der Stadt ausgesperrt.
Ja, genau, der Reiher-Tempel war vor den Toren der Stadt, Stadtteil Paradies, wo halt sozusagen das Rotlichtviertel der Stadt zu finden war.
Also wenn der Reiher-Tempel schon im Rotlichtviertel liegt, ne, und nicht im Tempelviertel, das ist schon...
Ja, das ist eine spezielle Stadt, damals auch eine Unterkirchenherrschaft. Da sind die halt Charaktere aufgeschlagen, haben halt sich zum ersten Mal getroffen, was auch mal eine Charakterzusammenführung ist, die ich so noch nicht erlebt habe. Aber und ein guter Grund, warum man gemeinsam rumhängt.
Ja, ja. Mit Reihergeweihten und Kavaliera als Begleitung.
Genau, als bisschen hier Wing-Leute.
Wie heißt das gerade?
Anstandsdarm?
Ja.
Und Unanstandsdarm.
Das kann man auch sehen.
Zeig deine Ferse.
Ja, also wir haben uns ja sehr zurückgehalten.
Ja,
das kann man ja nicht anders sagen.
Sehr diplomatisch, aber hab dann doch Saphiras Probleme gelöst. Weil Saphira hatte Schulden, ihre Schwester hat hier Schulden vermacht. Die hat sich im Paradies, also im Unterweltviertel, umgetan, hatte da Spielschulden aufgehäuft und wurde irgendwann ermordet. Also Romulus liegt erhöht auf so einem Berg und da ist ein Warenaufzug, der da hochführt. Und da ist die verunfallt.
Mhm.
Und die Spielercharakter haben dann aufgeklärt, dass es sich um einen Mord handelte, der eben mit den Spielschulden zusammenhing und haben dann ganz apropos die Unterwelt-Bosse der Stadt aufgeräumt.
Ja, was man halt so nebenbei macht, wenn man...
Genau, es ist ein Nebenabenteuer. Wir haben uns zwei Abende beschäftigt. Aber es war halt auch einfach wichtig, um Saphiras Hintergrund abzubauen, dass sie eben die Stadt auch verlassen kann und praktisch einen Tisch hat. Dass sie den Nachteil Schulden, den man halt in der DSA-Mechanik bekommen kann, halt rauskaufen konnte, um dann frei zu sein.
Ja, und ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass der Knappe währenddessen geübt hat, Rüstungsgewöhnung geübt hat und als Strafe für irgendwas, oder ich weiß nicht, ob es Strafe war, oder ich glaube, es war einfach nur sein Training, um die Stadt laufen musste mit Rüstung an.
Er hat sich auf jeden Fall auch in der Schneeballschlacht mit den Waisenkindern verwickeln lassen, ja. Indem er halt ununterstand. Tronjan war halt, glaube ich, gnädig zu ihm, weil er gewonnen hat.
Ja, das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Das waren einfach schöne.
Ja, ich fand halt auch ein schönes Abenteuer, halt zum einen mit diesen Unterweltleuten und halt ein bisschen so schmierig. Aventurien ist halt ansonsten eine recht sexpositive Gesellschaft. Mhm. Und da eben halt nicht.
Ja. Das war für meine Kavaliere natürlich schwer zu ertragen.
Genau, das war auch ein Kontrast und eine Motivation dagegen, was zu tun, dass sich niemand darum kümmert, weil wie den Sexarbeiterinnen da umgesprungen wird.
Ja, das war für, ich glaube auch für die Gewalte, aber auch für meine Kavaliere natürlich sehr unangenehm und das war dann auch direkt emotional. Also
genau, also für alle direkt involviert, gut für Tonja nicht so, aber der hat es halt gemacht, weil seine zukünftige...
Genau, für ihn, für seine zukünftige war es wichtig und er ist daher sehr ehrenhaft. Dadurch haben wir ihn gekriegt.
Genau, und das sozusagen hat die Gruppe schon mal ein kleines erstes Vorabenteuer erlebt und dabei auch hat die Travia-Kirche verwendet. Und die ganzen Raben und NSC, die da in der Stadt zu finden sind. Und ja, halt sowas wie winterliche Wäschereien und so. Also mittelalterliche Szenen mit so.
Ja, ich erinnere mich auch an die Suppenausgabe zum Winter hin für die Armen und so. Also wo wir, glaube ich, auch noch teilweise ausgeholfen haben und so.
Genau.
Also wir haben uns schon richtig involviert direkt. Das kam sehr...
Genau, Verlobungsfeier vorbereiten. Also genau, es gab viel Barbie-Spiel im Sinne von Verlobungsfeier vorbereiten, Suppenausgabe, Schneeballschlachten. Die NSC lernen sich kennen und was trinkt man jetzt zur Hochzeit, so einen ganzen Kram. Was nehmen wir mit? Aber eben auch den Krimi-Plot, der dann gelöst wurde. Und dann sind sie aufgebrochen, sind auf Stahlherzen getroffen. Das ist ein Ritterbund, das Fürstentum der Parthien, ist eine zerschlagene Provinz, in Kriegen zerschlagen, wieder vereinen wollten. Und die später eine Rolle spielen sollten, weil da halt eine Baronie vom ehemaligen Apazien wurde von Greifenfurt vereinnahmt. Das war halt auch einer der Auslöser der Hochzeit, um da den Frieden herzustellen. Und dann habt ihr Danos von Lurien getroffen, halt auch einen coolen NSC, den König der Ritter Garetiens, einfach um das Ritterthema zu bestärken. Wir haben das Ritterthema übrigens auch mechanisch aufgegriffen. Das war das einzige Abenteuer in DSA-4, wo ich Zonenrüstung verwendet habe.
Ich habe diesen Charakter inzwischen auch als DSA-5-Charakter. Ich habe sie aber auch als DSA-4.1-Charakter liegen und dieser Charakter hat Zonenrüstung. Ich bringe sie manchmal zu Conventions mit und dann biete ich sie auch an mit Zonenrüstung.
Ja.
Weil es zu ihr passt es gut. Wir haben sonst nie wieder aufgenommen. Es war halt ein Projekt, wie cool ist es?
Ja, und in dem hat es halt dramaturgisch gepasst. Also im Sinne einer Fokusregel haben wir halt auf die Rüstung reingezoomt, weil das ja auch einer der Gegenstände ist, die den Ritter definieren.
Ja.
Und da eben die Schwachstellen, die Stärken von Rüstungen, halt es gibt bei DSA eben ein System von Rüstungsschutz und Belastung, beziehungsweise Behinderung bei DSA 4. Und da die Balance zu finden und welche Zone man wie schützt, das war halt für das Abenteuer cool.
Ansonsten ist es mal vielleicht ein bisschen zu sehr reingezoomt.
Genau, man muss es halt nicht verwenden. Es gibt auch einen Gesamtwert, gegen den man vom Schaden abziehen kann und alles ist gut. Aber man kann eben auch spezielle Zonen anziehen und hier und da.
Und dann auswürfeln, welche Zone getroffen wird oder direkt anzielen, welche Zone man treffen möchte und dann wird das der Wurf schwerer.
Ja, genau. Aber das ist halt relevant geworden, weil Tronjan später Tildan mit einem Lanzengang auf die Brust gefällt hat.
Was eine der großen epischen Szenen war, die wirklich in Erinnerung geblieben sind.
Genau, in der finalen Schlacht hat er, es war eine der, ja, das war, er hatte zwei epische Lanzengänge und das war einer von den beiden.
Ja. Den anderen gehen wir chronologisch an.
Genau. Regeln, die ansonsten kompliziert sind, verwenden, um was hervorzuheben, können die Komplexität wert sein, ist, glaube ich, das, was wir daraus mitnehmen können.
Ja. Es hat ja noch eine Tiefe gegeben, einfach. Und ganz ehrlich, so komplex war es dann nicht mehr. Man musste halt erstmal sich einlesen, sich überlegen, welche Rüstung hat mein Charakter und warum und sich alles ordentlich aufschreiben. Dann war es im Spiel aber gar nicht so sperrig, wie man befürchtet hat.
Ja, richtig. Ich mag halt das Design nicht, also dass mir die Beschreibungsvielfalt weggenommen wird, dadurch, dass manche Ansagen so absurd erschwert sind.
Ja.
Also die Mechanik hält einen faktisch davon ab, gezielt auf Zonen zu gehen, wenn es nicht super, super wichtig ist.
Ja.
Aber warum über vergossene Milch weinen? Das ist ja halt, das ist eine Regeledition, die Jahre alt ist.
Es gibt auch in dieser 5-Zonen-Rüstung, oder?
Ich glaube, die ist anders gestaltet, aber ich muss sagen, diese Fokusregel, die ich gebraucht habe, habe ich mich nicht mit dem, nicht in der Tiefe damit beschäftigt.
Ich mich auch nicht, offensichtlich.
Ja.
Aber ja, für was Ähnliches könnte man es in dieser 5 genauso verwenden.
Ja, genau. Danach ging es nach Greifenfurt und in dem Bereich, wo ein Stein im Nebel tatsächlich passiert.
Wir kommen zu tatsächlich einem Abenteuer.
Ja. Da wird man angeworben von einem paranoiden Menschen, der allerdings natürlich das Richtige ahnt. Nämlich der gesetzte Herrmeister Reto von Schattenstein, den die Helden getroffen haben. Dabei habe ich auch ein bisschen Jahresgreifen-Nostalgie gemacht. Simon hat das auch gespielt. Das ist ein Abenteuer, das ich zweimal geleitet habe. Hast du Jahresgreifen gespielt oder gelesen?
Nie.
Ja, da sind halt einige NSCs aufgetreten, die da wichtig wurden. Halt Darak der Schmied hat einen Kurzauftritt. Lankorian, der Illusionist und Bordellbesitzer.
Oh ja, ich erinnere mich.
Genau, der schafft halt Szenerie mit seinen Illusionen für die Sexarbeit seiner Angestellten. Und die Maiden, die in der Bastei, also der Festung von Greifenfurt Stadt unterwegs sitzen, die halt alle so burgfräulein-mäßig aussehen. Aber in Greifenfurt gehört es zum Stand des Adels, dass alle mit Schwertern umgehen können.
Das war der Moment, wo Lindegard ein Schwert in die Hand bekam. Sie wurde dann erstmal adoptiert von den Maiden.
Hat er Zeit mit denen verbracht und der wurde ihr beigebracht, wie man mit Schwert umgeht. Sie hat sich dann eins gekauft und hat das dann mitgenommen, einfach als Standessymbol, aber auch, weil man es hier scheinbar brauchen wird.
Ja, also es wurde ihr so vermittelt, du brauchst ein Schwert, Mädchen. Wie alt war sie zu dem Zeitpunkt?
13.
13, 14?
Ja, genau, jung.
Ja.
Teenager.
Das war das Erste, was sie auf der Reise gelernt hat. Also das andere konnte sie ja vorher schon, das war der Anfang ihrer Trainingssequenz.
Genau.
Kind, du brauchst ein Schwert.
Ich glaube, in der Zeit hat Rayada was mit einem der Waffenknechte angefangen.
Ja, ich glaube. Sie hatte vorher auf der Reise auch schon in Romulus, glaube ich, hatte sie auch noch irgendjemanden kurzweilig mit ins Bett genommen. Aber
ist passiert.
Ja. Ich glaube, meine Kavaliere hat in dem Abenteuer auf jeden Fall mehr sexuelle Beziehungen als die Reihergeweihte.
Ja, zumindest onscreen.
Ja. Aber das passte auch sehr gut zu den Charakteren der beiden.
Ja, die Reihergeweihte war halt aus Tiefhusen, einer nördlichen Stadt, die halt auch mit den Orks zu kämpfen hat. Und das Kind eines Abenteurers. Ich habe es dann halt als den Abenteurer, der aus die Sümpfe des Lebens gemacht. Deswegen hieß sie Vala von Sulenmor, weil Sulenmor ist halt das Moor, das da vorkommt. Und sie hat auch das Schwert Triff geführt. Das ist ein Schwert, das auf magische Weise übertreffen kann.
Ja, ich fand die sehr süß.
Ja.
Der war halt mehr Lebensfreude als sexuelle Befreiung.
Genau.
Person.
Und auch nicht, und sie war auch nicht so der Etikette-Mensch, um Rayada halt nicht so viel wegzunehmen auch.
Ja, das hat sie zu einem sehr guten Team gemacht.
Ja.
Und perfekt ausgestattet für jede Party.
Haben auch traumatisierten Kriegsveteranen eine Party geholfen, als sie durch Almada gezogen sind, wo gerade die Rebellion nach dem Roten Kaiser vorbei war.
Das ist Rayadas Ding.
Ja.
Leuten mit Party helfen.
Ja.
War nicht die Verlobungsfeier selbst, war die noch in Romulus?
Die Verlobung selbst wurde in Romulus im Kaiser-Julak-Tempel, also dem Haupttempel der Travia, gefeiert. Und die Hochzeit war dann für nach dem Winter geplant sozusagen.
Genau, und die sollte in Greifenfurt stattfinden.
Ja.
Das war nämlich deswegen auch die Reise dorthin, und zwar vor dem Winter, damit man zum Ende des Winters auch schon da ist. Und ich glaube, Burg Finster sollte ja auch der Wohnort der beiden sein.
Genau, der Tronjan ist der Erbe gewesen.
Ja, und deswegen hat man sich überhaupt auf den Weg nach Greifenfurt gemacht, und von dort sollte es dann auch im Winter noch weiter nach Burg Finster gehen.
Genau, da habt ihr einen Auftrag, dann sieht man nach dem Rechten, Edelbrecht, der Gemahl der Markgräfin, ist verschwunden. Und dieser Tildan plant auch irgendwas. Dann haben sie halt von Rete von Schattenstein gehört und sind losgezogen.
Und haben einfach auf unserem natürlichen Wege die Augen offen gehalten.
Genau, und dabei stößt man halt auf unserem Gasthaus auf Hinweise, und dass einige der Grenzjäger desertiert sind und dass da allgemein vorgeht. Das war so eine Intrige, man weiß nicht genau, was los ist, aber es ist auf jeden Fall bedrohlich. Stimmung, wem können wir trauen? Und dabei wurde halt auch Korobar, einer der NSC, losgeschickt.
Naja.
Mit einem Brief. Die Helden haben später herausgefunden, dass die Leute, mit denen er losgeschickt wurde, dass man denen nicht trauen kann. Also Grenzjäger, die Tildan treu sind, sind dann eilig hinterher gereist, haben ihn mit durchgeschnittener Kehle gefunden, also Korobar. Und haben dann halt alles in ihre Heilkunde gesetzt, um ihn am Leben zu halten. Mit Würfen, und es ist geschafft. Wisst ihr, wenn man 3 Spieler hat und ein NSC? Auch immer eine gute Sache. Die wichtigen Proben, jedem der Spieler einen Würfel in die Hand zu drücken über DSA, und dann würfelt jeder sozusagen einen der Werte des Charakters.
Aha.
dann ist die ganze Gruppe schuld oder nicht schuld. Das ist nicht die Spielleiterin, die den Würfel auf den Tisch knallt.
Ja, und es hat dem unglaublich Spannung gegeben. Also einmal, das ist tatsächlich, es war einer der NSCs, mit dem wir auch vorher schon, der hatte Charakter, den mochten wir schon.
Es ist, ja, es einfach
dem haben wir vertraut, alle.
Genau, es war halt ein grimmiger Typ, der Armbrust faszinierend fand.
Aber der war halt einfach, jeder von uns war hundertprozentig überzeugt, dass der vertrauenswürdig ist.
Genau, deswegen habt ihr ihn mit dem Brief losgeschickt.
Genau, das war so ein, ja, der ist ein bisschen grimmig, aber wenn man eine wichtige Sache zu erledigen hat, wo man jemandem hundertprozentig vertrauen muss, dann schickt man den.
Genau, der lässt sich nicht abhalten, der verteidigt sich sowas mit seinem Leben. Und er hat es halt getan, also wenn die Spieler nicht hinterhergegangen wären, wäre der halt einfach gestorben, der Brief wäre weg.
Ja, das war sehr dramatisch, als wir den erfolgreich versucht haben zu retten. Wir wussten einfach nicht, ob wir es schaffen würden. Und es war ja auch, es stand ja auf Messerschneide.
Genau, es war einfach ein NSC, der von außen kam, also der von der Heldengruppe mit reingenommen wurde, der fürs Abenteuer nicht wichtig war. Das heißt, dramaturgisch wäre jedes Ergebnis möglich gewesen auch.
Ja, und wir waren ja auch sicher, dass jedes Ergebnis möglich wäre. Also es lag wirklich an den Proben, die wir gewürfelt haben.
Genau.
Und das hat es sehr dramatisch gemacht und die Szene für uns auch sehr eingebrannt. Also
genau, ihr habt sein Leben gerettet.
Und ihn dann transportiert.
Genau, ihr habt ihn mitgenommen und ausheilen lassen und so. Das war schon cool. Dann halt einige der Leute, die dafür verantwortlich waren, wurden praktisch gefangen. Und dann hat Trondheim praktisch als Adeliger da Gericht über die gesprochen und sie zum Hängen verurteilt.
Mhm.
Ist halt auch so, wenn man Adel in Rollenspiel darstellt, kommt halt das halt selten vor.
Ja.
Aber war auch ein sehr Game of Thrones-iger Moment. Und auch für Saphira, dass sie halt zum einen hat sie gesehen, dass sie irgendwann bereit ist, über Menschenleben zu richten. Und was für Aufgaben sie zukommen als Burgherrin.
Ja, ja. Wir fühlen uns alle involviert in dem Moment auch.
Ja, ja, klar. Also natürlich war Tronja der die Entscheidung getroffen hat, als relevantester Adeliger gerade. Aber letztlich war es die Gruppe hat darüber natürlich gesprochen, was da jetzt passieren muss.
Und auch in Time.
Ja, ja, klar. Genau.
Also er hat auch bei seiner Verlobten Rat gesucht, glaube ich. Und das waren schöne Momente, die Gruppe auch wieder noch mehr zusammengebracht haben. Und
nach diesen Erlebnissen sind sie weitergereist, um den Ereignissen weiter nachzuspüren. Und
jetzt umso engagierter.
Genau, dabei sind sie durch die Baronie Bredenhag gereist. Dann halt auf dem Weg nach Finster. Und mit der Gewissheit, dass hier etwas falsch lief, mit irgendwelchen Gerüchten von Barbaren und Orks, die sich da rumtreiben und was nicht allem, wo sie halt auch Unterschlupf gesucht haben und der dortige Baron Bunsenhold.
Oder wie wir ihn liebevoll nannten, Busenhold.
Ja, es hat ihn nicht.
Es hat ihm keinen Abbruch getan.
Ein fieser Lebemann, der passionierter Jäger war.
Ja.
Und,
also wir haben Busenhold als Schmähnamen für ihn verwendet.
Ja, richtig. Ihr habt, da gab es halt eine Bankettszene, wo schon klar war, dass er vielleicht nicht auf der richtigen Seite steht, was sich dann bestätigt hat. Und die Charakter sind eilig aufgebrochen und haben sich getrennt. Die einen wussten schon, wo Bernhelm, also der Bannerträger vom Edelbrecht war, wollten dahin. Und die anderen haben sich sozusagen entschieden, eine Ablenkung zu stellen, dass es da zwei Pfade gibt. Die wurden halt gehetzt von dem Jäger, seiner Meute und seinen Leuten. Es gab halt Most Dangerous Game, menschenjagdartige Szenen im verschneiten Wald.
Ja, yep. Schön war's.
Ja, wir hatten dann ein episches Finale, wo zwischen zwei Szenen hin und her geschnitten wurde.
Ich möchte darauf hinweisen, dass mein Charakter zu dem Zeitpunkt das erste Mal durch hohen Schnee gelaufen ist.
Ja. Bis zur Erschöpfung.
Bis zur Erschöpfung.
Ja, genau. Ihr hattet den verwundeten Koroba dabei, um den zu retten. Und Lindegard.
Wir waren die Truppe, die gehofft hatte, weniger auf sich zu ziehen. Und wir hatten weniger, aber es war trotzdem nicht schön.
Also es war schon greifend vor der Frühling, also es lag noch Schnee und es war...
Frühling, genau. Was war so Frühling denn?
Manchmal fallen die Temperaturen unter 0 Grad, aber es, ja, genau.
Kniehoher Schnee und vereiste Seen, was man so Frühling nennt.
Genau, ihr seid halt auf dem See, wo ihr nicht hundertprozentig sicher seid, ob ihr euch trägt, gelaufen am Ende.
Yeah.
Während die Leute hinter euch hergehetzt sind und dann gab es eben Pfeilbeschuss auf dem See, wo halt in der Beschreibung halt auch die Pfeile auf den See geschlagen sind und da
abgeprallt sind, es gab Querschläge,
rübergerutscht sind, fiese Geräusche überall,
Knacken vom Eis, bei dem man sich nicht sicher ist, ob es den nächsten Schritt noch trägt.
Genau.
Man muss trotzdem rennen, weil man sonst einfach erschossen wird.
Genau, halt Fluchtregeln genutzt und so und dabei wurde Lindegard von einem Pfeil durchs Gesicht gestreift, was ihr eine permanente Narbe eingebracht hat.
Aber sie hat sich nichtsdestotrotz auf den Kampf gestellt.
Ja.
Ja, das war der Moment, wo mein Charakter seine Verteidigung gegen mehrere Gegner genutzt hat.
Ja, ja. Und
wo sich das mal wirklich ausgezahlt hat, dass sie das kann.
Und mit zwei Schwertern kämpfen und sowas.
Ja. Die Charaktere standen gegenüber Macht, trotz des Aufteilens und des Ablenkens der anderen. Ja, es war ein sehr, sehr fieser Kampf auf diesem vereisten See. Und war das nicht der Moment, wo Lindegard ihre Doppel-Eins geschafft hat und einfach jemanden geköpft hat oder so?
Es ist erstochen, glaube ich, aber ja.
Ja, die beiden haben ein Team gebildet, das reihenweise die Gegner niedergemäht hat.
Die Leute, die kämpfen konnten, sind halt
zu ihrer Höchst aufgelaufen. Ja, also haben alles reingeworfen. Und in DSA 5 gibt es ja diese schönen Chips. Wir haben Stoßgebete reingelegt. Es hat cool funktioniert, aber es war auch ein Kampf, der die Charaktere emotional sehr mitgenommen hat.
Ja, genau.
Sie waren körperlich und emotional sehr erschöpft danach.
Die andere Gruppe ist halt von Bunsenhold selbst verfolgt worden.
Als Reiter mit Hunden.
Ja. Irgendwann haben sie gemerkt, wir werden denen nicht entkommen, die kennen das Gelände besser und so. Und sind dann auf Hang hochgeritten. Unten war halt die Jagdgesellschaft versammelt. Cliffhanger-mäßig. Das war, glaube ich, so ein Cliffhanger vor den Kämpfen. DSA-4-Kämpfe dauern lange, dann haben wir jeweils eine Session. Also wir haben eine Session für diesen hin- und herschneidenden Kampf benutzt.
Ja.
Halt einer auf dem Eis und einer an diesem Hang. Und da der Cliffhanger war, wie Tonja an sein Pferd hochsteigen lässt mit Lanze gegen die untergehende Sonne und Schnee. Läuft ihm drumherum. Und dann ging es danach mit dem epischen Lanzengang den Berg herunter durch den Schnee weiter, wo sie die Geschosse mehr oder weniger an den Rüstungen abgeprallt sind. Und Saphira hat dann einen Patzer geöffnet beim Reiten. Und ist durch das Dach eines Hauses gebrochen, das dort halt so eine Berghütte, die einfach eingeschneit war, unter dem Schnee nicht zu sehen. Und sie ist halt, hat ihr Pferd auf das Dach gelenkt, ist da durchgebrochen und lag dann in so einem Haus drin, wo dann Gegner reingekommen sind. Und sie hatte einen verzweifelten Kampf in dem Haus von ihr, unter engen Bedingungen, wo ihr Hund auch reingesprungen ist, um zu helfen und sowas. Und Tronjan hat den Lanzengang, den Kavallerieangriff gegen die anderen geführt und hat die...
Hat Bunsenhold gefällt.
Genau, den als Geisel mitgenommen.
Also wir hatten uns vorher auch ein bisschen die Lanzenregeln angeschaut und waren ein bisschen, wie viel Schaden macht das? Ja, das kann auch nach Regeln locker einen Ritter in Vollplatte aus dem Sattel heben und auf dem Boden zerschmettern.
Ja, das schwer verwundet zurücklassen.
Mit Glück auch tot.
Ja.
Zurücklassen.
Ja, die Helden sind dann halt weitergezogen, haben dann bei einem Zarkloster in den Bergen gesammelt. Das sozusagen in Kreation von Schasane Pflanzer, dem Imelendas Vater, auch der ehemalige Markgraf, der wegen Feigheit seines Amtes enthoben wurde, weil er nicht kämpfen wollte.
Feigheit.
Aha. Ja, ist ein friedliebender Mensch.
Ja.
Auf jeden Fall, der hat dort einen Waisenstift gegründet, um sich um die Kriegsweisen und besonders um Halborks zu kümmern. Und da waren halt coole Halborks als...
coole Halborg-Waisenkinder.
Ja, genau, die eben um die Leute gekümmert haben. Zarfreund und Friedlieb.
Ja...
Da wurde dann halt die Gewissheit, dass der Edelbrecht gefangen wurde und in Schwerzleider, das ist halt so eine Silbermine, die zum Land von Burg Finster gehörte. Woraufhin die dann aufgebrochen sind.
Nachdem wir uns erholt haben von den Strapazen.
Ja, genau, nachdem sie sich von den Strapazen erholt haben.
Und alle wieder stehen konnten.
Genau, sind sie dann zu Burg Finster gekommen und haben dann halt festgestellt, dass Tronjas Vater von all dem weiß.
Und okay, auf der falschen Seite steht.
Genau, okay damit ist.
Und es waren auch mehrere der Verschwörer anwesend oder kamen noch dazu.
Genau, die Ritter haben sich da halt auch gesammelt.
Und wir mitten dazwischen als Gesellschaft, die dort wohnt.
Ja, Bunsenhold wurde auch erstmal direkt freigelassen.
Mhm.
Und
davon waren wir nicht begeistert.
Richtig, da habt ihr halt versucht zu beweisen, dass die Orks dahinter stecken. Und aber man wollte halt nicht richtig glauben, dass Till dann so weit gehen würde, sondern eher, ja, wir hier die Herrschaft der Wertlinger, das Haus gilt sowieso als verflucht. Wir brauchen was Neues.
Also da war es dann sehr viel Diplomatie, sozial.
Genau, die Familiendrama.
Ja, und wir haben ein paar Leute die Seiten wechseln lassen.
Ihr habt es halt hingekriegt, halt ritterlich. Jeder kann sich dem halt anschließen. Ist halt ein Verbrecher. Aber wir wollen halt nicht sozusagen, ihr zwingt eure Lehnsleute nicht, weil viele von denen eben auch aus Lehnstreue da waren, zwingt die nicht, zu Verrätern zu machen, was sozusagen aus eurem Eid. Gebt sie frei. Und dann wurde entschieden, dass praktisch ein Götterurteil gefochten wird. Wer freikommt. Und da hat sich das erste Mal Rayadas Pech in 1:1 Duellen mit ebenbürtigen Gegnern gezeigt.
Nein, das war schon das dritte Mal.
Ja, ach ja.
Und es sind nicht ebenbürtige Gegner, gegen jede Gegner. 1:1 Duelle sind für Rayade die Pest. Das war schon beim Mondenkaiser,
ja.
Hat sie am Turnier teilgenommen und ist in der ersten Runde ausgeschieden gegen eine Gegnerin, die ihr Haus hoch unterlegen gewesen wäre.
Ja.
Mit Rayade im Duell, ich würfel ausschließlich nur noch Patzer. Bestätigt meistens. Es war im Übungs-, also in Mundenkaiser war das das erste Mal im Übungskampf mit Tronjan ein paar Abende vorher, zum zweiten Mal und dann dort eigentlich zum ersten Mal mit einem ebenbürtigen Gegner.
Genau, ich hatte ihn extra so gebaut, dass er eine passende Herausforderung stellt.
Ja, und es ging. Das Mondenkaiser-Duell war peinlicher. Sie hat sich nicht blamiert, aber sie hat auch wieder durch eigene Patzer verloren.
Genau, das war schon Würfel, also zumindest durch Würfelpech war sie raus.
Ja, ich habe jedes einzelne Duell, das ich mit ihr gekämpft habe, jemals durch Patzer verloren.
Hast du den Typen nicht am Ende besiegt auf dem Schlachtfeld?
Ich glaube nicht alleine. Ich glaube, der war schon verletzt.
Das kann sein.
Also es war kein Duell in
dem Sinne. Nee, es war im Schlachtgetümmel.
Im Schlachtgetümmel ist super.
Ja.
Gegen mehrere Gegner im Schlachtgetümmel, alles kein Problem. Kneipenschlägerei, gar kein Ding, aber ein ehrenhaftes Duell. Jedes einzelne Mal hat sie dich Patzer verloren.
Tragik.
Ja.
Aber.
Gerade in dem Moment fand ich es sehr, sehr schade, aber es war in diesem Moment wenigstens nicht so peinlich wie in ein, zwei andere Male, die.
Nee, es war auch ein Spotlight-Moment, aber es war halt einer, der.
Wo sie leider nicht, Katarota nicht durchsetzen konnte, was sie gehofft hat.
Ja, dann hat er war der Typ in der Endschlacht mit seinen Leuten unterwegs. Bunsenhold hat dann versucht, es halt nachts euch zu meucheln. Und der Hund hat angeschlagen und er hat dann den Hund erstochen. Daraufhin seid ihr unfreundlich geworden.
Ich weiß gar nicht warum.
Ja, ihr habt ja halt. Gut, es war halt, der Hund war halt dazu Wache da, aber ich hab halt die alte Trope, dass jemand, um wirklich böse zu sein, so wirklich böse den Hund getötet hat, war ich mir nicht zu schade für damals.
Ja, es passte auch sehr gut. Also ich meine, wir konnten ihn ja eh schon nicht leiden. Er hat versucht, uns umzubringen und alles, es passte schon.
Ja.
Aber es hat auch Dramatik hinzugefügt.
Ja.
Aber dann wurden die Antworten eben entsprechend dramatisch.
Genau. Und daraufhin seid ihr nach Schwerzleider gegangen, habt dort Edelbrecht befreit. Das erste Mal seid ihr auf Orks getroffen. Tatsächlich lässt der Orks in der Mine sitzen. Das war hundertprozentig klar, was los ist.
Mhm.
Und die Orks habt ihr halt, wurden halt einfach bekämpft. Es hätte Gelegenheit gegeben, mit dir zu reden, aber da hatte Tronja halt keine Lust drauf.
Den Tag, an dem Tronja mit Orks redet, möchte ich sehen.
Ja, das genau. Ja. Lässt da seine Klinge sprechen und schließlich seid ihr dann mit Edelbrecht und dem Wissen, ja, der hat sich tatsächlich mit Orks verbündet und wir wissen, dass das Fresh wohl in seiner Nähe zieht, von Burg Finster losgezogen, um Imanella zu holen. Und allgemein wurden dann Briefe geschickt und Verbündete gesammelt. Also ihr habt Lena erstmal aus dem Kloster
geholt, ja.
Genau, bestätigt, dass sie nicht verrückt war und da umsonst jahrelang gefangen gehalten wurde.
Mhm.
Was auch nicht so cool für sie war, aber immerhin.
Dann haben wir unsere Armee aufgebaut.
Genau, halt die Stahlherzen, die man vorher getroffen hat, konnte man dahin holen und dann Brien vom Rodenstein und so weiter. Also weil einfach Leute, die man vorher getroffen hat, kamen wieder. Das wurde halt zum finalen.
Ja, genau. Wir haben nach Greifenfurt geschrieben und Leute gesammelt auch.
Genau, das sozusagen zum finalen Kampf halt die zwei Truppen sich da gegenüberstanden.
Und ungefähr eben. Ich glaube, waren die ebenbürtig? Ich glaube, unsere war sogar ein bisschen größer.
Ja, genau. Ein bisschen größer, die anderen Orks.
Ja, aber die waren nicht größer.
Ja.
Orks sind kleiner.
Ja, von der Höhe war die größer.
Ja. Also ich glaube, von den Truppen. Also wir hatten schon eine gute Armee aufgestellt. Um dagegen vorzugehen.
Ja.
Es fühlt sich gar nicht so kritisch an, ob wir gewinnen werden.
Nee, es ist, also war mehr so die epische Endschlacht.
Genau, wir wissen, wir werden die jetzt niedermachen, aber es war kein, oh mein Gott, werden wir es schaffen, die zu schlagen, sondern ein, wie groß werden die Verluste sein?
Ja, genau.
Sozusagen
zu Beginn des Frühlings kam es da zu richtigen Frühlings, nicht das Greifenfutter.
Ja, also, zu dem, wo dann der Schnee schmilzt und Blümchen kommen und so.
Genau, da wo halt einfach dann die epische Endschlacht.
Im Schlamm.
Unter anderem, ja, wurde schnell schlammig, aber auf jeden Fall hat Tronjan dort Tilda niedergetjostet.
Im zweiten epischen Lanzengang.
Genau. Ja, Rayada hat halt auch ihr kämpferisch was beigetragen, indem sie eben den Nahkämpfer da besiegt hat.
Ja, genau. Wie gesagt, in Schlachten ist sie gut.
Ja.
Sie hat auch Reiterkampf, muss man dazu sagen. Also sie ist auch auf ihrem Streitross angeritten und hat Leute niedergeritten. Und
ja, es hatten alle Charakter Reiterkampf bei Ritter. Ja, Reiterkampfregeln wurden halt auch ein bisschen mehr genutzt als sonst in unseren Runden, einfach weil Ritter und der Fokus darauf liegen sollte.
Genau, wir sind dann eben als Reitertruppe da in die Schlacht geritten. Das fühlt sich gut an.
War epische Schlacht, wo sich halt auch sich wirklich wie Erfolg angefühlt hat.
Ja.
Und ja, dann natürlich halt die Folgen, was passiert ist und Tonjas Vater wurde sozusagen zur Finsterwacht geschickt. Also es gibt so eine Kette von Türmen im Gebirge, die nach Orks Ausschau halten. Und da soll er dann halt sozusagen für Bannung sein. Das ist, sein Leben wurde verschont und ein paar von anderen Leuten, die eben sich
ergeben haben oder die Seiten gewechselt haben zum Ende hin.
Genau, konnten verschont werden. Minella konnte wieder herrschen werden.
Ja, und damit hat Tonjan sein Erbe angetreten.
Genau, und ist seitdem auch, glaube ich, nicht mehr gespielt worden.
Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Und also die beiden Charaktere haben da erstmal ja, ihr Leben als Burgherrin begonnen. Stehen auch in guter Brieffreundschaft mit Rayade.
Rayade hat weiterhin das Abenteuer gesucht danach.
Sie ist ja auch verpflichtet. Also sie ist ja der Kirche verpflichtet.
Ja, ja, oder du hast sie noch gespielt.
Ich habe sie auch noch gespielt, ja.
Du hast sogar auf DSA5 konvertiert, dass du sie nochmal spielen kannst.
Ja, weil es jetzt die Regeln für sie gibt. Ich musste für sie einfach Innuendo und Anzüglichkeiten als Fertigkeiten kaufen. Denn ich habe sie immer schon so gespielt. Also sie hat im Kampf einfach angefangen, Leute A, zu beleidigen, wie man das halt im Mantel- und Degenkampf so macht, aber auch mit sexuellen Anzüglichkeiten sie zu verwirren. Ich habe das in DSA 4 als Finte zur Verwirrung angesagt, zum Teil. Dass sie halt Kleidungsstück, wie gesagt, Korsette aufschneiden, Gürtel aufschneiden.
Ja, sie hat mal einen Kampf mit einem Offizier der Horus-Legion sich geliefert, wo am Ende beide im Grunde nackt waren und dann aufs Zimmer gegangen sind.
Ja, das war ein guter Kampf. Als ich dann in Wege der Vereinigung Anzüglichkeiten sah, standen meine Entscheidung fest, ich muss sie konvertieren.
Ja, ich glaube, sie ist irgendwie auf legendär gebaut worden, damit ihre ganzen Kampfsonderfähigkeiten reinpassen.
Ja. Und ihr Kampfstil?
Ja, gut, jetzt nicht den Raya Cavaliers Kampfstil aus Götterwerken 2, weil es aber vorher gebaut war, sondern hat den Fedorino, glaube ich.
Ja, genau.
Aber der passt auch zu ihr, wie sie halt kämpft.
Ja, genau, der passt einfach zu ihr besser. Und ja, sie ist weiterhin in Aventurien anzutreffen und macht Tempeldienst, beschützt Geweihte, sammelt Pferde. Ja. Also nicht für sich, sondern einen für die Raya-Herde.
Ja, und für sich sammelt sie Waffen.
Für sich sammelt sie Waffen. Und ja, wir haben Teile von Spielabenden damit verbracht, über Waffen zu reden.
Ach ja. Ein bisschen Barbie-Spiel muss man sich auch gönnen.
Ja, also dieses Abenteuer hatte auch sehr viel Barbie-Spiel.
Ja, genau. Und ja, viel NSCs, viel Ensemble. Was würdest du sagen am Ende? Abschließend, was hat es gut gemacht?
In erster Linie diese persönliche Einbindung. Also dadurch, wie es aufgebaut war, also mit dem auch, dass wir vorher einzeln gespielt haben und mit den NSCs Bindung aufgebaut haben im Vorspiel und dann die Charaktere auf eine Weise zusammengeführt haben, auch durch dieses Mini-Abenteuer, bevor es ins richtige Intrigenspiel ging oder Intrigenaufdecken ging, hatten unsere Charaktere wurden alle auf persönlicher Ebene reingezogen.
Ja.
Ich meine, gerade für Tonjan war es natürlich seine Familie. Steckt sie da drin.
Auf der falschen Seite.
Auf der falschen Seite.
Das hat man bei DSA auch so sehr. Also DSA bietet dir das Potenzial für solche Sachen, Adelsspiel und so etwas. Gerade Stein Nebel ist halt aus dem Briefspiel entstanden, wo das sicherlich ganz andere Leute sind, Herr von Burg Finster. Aber gerade das bietet eben diese Möglichkeiten, das Andocken, das Verwenden von sowas als Potenzial, um eben eine persönliche Bindung herzustellen.
Ja, und durch die Verlobung hat es halt Noras Charakter dann Saphira auch mit total reingezogen, weil es ja ihre Familie wurde, also hat er reingeheiratet, für sie war es auch mega wichtig. Rittertum hat uns alle reingezogen.
Genau, ihr habt alle eine Prinzipientreue, die euch das nicht ignorieren lässt.
Genau, wir waren auch dann zu dem Zeitpunkt alle schon befreundet, als es dramatisch wurde.
Ja.
Für meinen Charakter war der Winter auch sehr dramatisch.
Ja, allgemein war Wetter natürlich ein Thema in dem Abenteuer.
Ja, also das war für alle klar hart, aber wie gesagt, das war der erste Winter mit Schnee, den mein Charakter mitbekommen hat, überhaupt. Und dann auf knisterndem Eis stehen, das war für sie ein hoher Gruselfaktor.
Genau, knisterndem Eis kämpfen gegen mehrere Leute.
Das war, und der Nervenkitzel hat sich übertragen. Also die ganzen Emotionen haben sich übertragen auf die Spieler. Und das hat so besonders gemacht, weil wir emotional so sehr eingebunden waren.
In meinem Gefühl war ich mit meiner Beschreibung zufrieden.
Ja, die waren sehr gut. Du hast definitiv eine der coolen Leistungen als Spielleiterin gelesen. Man hat ja immer gute und schlechte Tage und manche Abenteuer fließen einfach nicht so, wie man das gehofft hat. Manche, von denen man einfach dachte, doch, das wird bestimmt ganz cool, werden super episch. Es kommt ja immer mit auf die Gruppe an, auf die Spieler, auf die Tagesform, auf Stimmung, auf alles.
Ja,
Umfeld. Und es hat irgendwie alles super gut gepasst. Das hat natürlich auch mit reingespielt. Ich glaube, was wir daraus mitgenommen haben, war einmal, wie ich vorher schon sagte, dass wir in die Stimmung kommen. Dass man das eben auch durch Bücher, Filme, Gespräche darüber machen kann.
Ja.
Und dass da sich da einfach so ergeben hat, war natürlich super cool.
NSC-Erstellung gemeinsam?
Ja, die hat es richtig ausgemacht.
Ich weiß gar nicht, ob ich da schon Monster Hearts gespielt habe heute. Also war das Ich weiß es nicht, aber...
Wir hatten auf jeden Fall noch nicht zusammen Monster Hearts gespielt, glaube ich.
Ja.
Das kam erst danach. Also ich weiß es gar nicht.
Genau, ich weiß nicht, ob ich schon PBTA gespielt habe, müsste ich nachvollziehen, aber...
Wir haben auf jeden Fall auch viel über Indie-Spiele geredet in der Zeit. Genau. Und über andere Konzepte und was man da machen könnte.
Genau, das war ein bisschen der Anfang von meiner Indie-Spielzeit auf jeden Fall. Irgendwo roundabout um den Dreh.
Und Nora war da ja auch sehr interessiert.
Ja.
Und ich weiß, dass ihr sehr viele Gespräche darüber geführt habt. Und wir darüber nachgedacht haben, was man von den Konzepten übernehmen kann für unser Spiel, was in anderen Bereichen vielleicht auch gut funktioniert. Und die NSCs haben dadurch halt auch super viel Charakter bekommen.
Ja, und man baut auch eine Verbindung zu etwas auf, was man selber mitbestimmen darf. Ja. Also ein NSC wird oft griffiger oder wird oft persönlicher für die Spielenden, wenn sie selber Elemente mitbestimmen dürfen.
Mhm.
Und selbst wenn es nur ein kleines Element ist, irgendwas wie aussieht, was ein Hobby ist, was auch immer.
Fängt Lindegard an, ein Schwert zu tragen.
Ja, genau, sowas. Das waren halt die coolen Elemente.
Ja, die Sachen, die man mitbestimmt oder wo man mitwürfelt oder da baut man mehr Bindung auf. Und ich glaube, es war wichtig, dass eben die Sachen, die für die Charaktere wichtig waren und wichtig wurden und angespielt wurden, dass sie für die nicht nur auf dem Papier wichtig waren, sondern dass auch die Spieler Interesse daran halten, dass die Ritterlichkeit hervorgehoben ist, also dass es ritterliche Charaktere sind, dass die einen Bezug zu ihrer Heimat haben, dass die einen Bezug zu ihren Aufgaben haben. Dadurch wurden wir halt alle unglaublich reingezogen und dadurch übertragen sich dann die Emotionen auch auf die Spieler. Wenn es nur auf dem Papier ist, ich habe mir jetzt diese Prinzipientreue gekauft und oh ja, wenn ich mich nicht dran halten will, dann muss ich halt würfeln, dann packe ich es einen emotional nicht. Wenn man aber wirklich, wenn man als Spieler einem das auch wirklich wichtig ist, dieser Charakterzug, dann packt einen das auch.
Ja, ist auch nicht so. Ich würfel Rechtskunde, was sagt das Gesetz? Ja, cool, das sind Satyre, ja, aufknüpfen.
Nee.
Genau, das ist, wenn das halt wirklich eine moralische Entscheidung ist.
Ja. Ich habe die Rechtsgewalt und ich muss das jetzt entscheiden und ich habe das noch nie gemacht. Und meine frisch Verlobte steht neben mir und hat vielleicht eine andere Meinung dazu und wie läuft das jetzt? Das war ein Charakter, entscheidende Momente.
Ja, genau, entscheidende Momente. Und wie gesagt, halt Würfe, die wirklich viel ausgemacht haben, wo emotional was dranhängen, Kämpfe, die coole Setpieces hatten, eben gefrorener See, verschneiter Hang oder Duell im Rittersaal oder der erste Tag des Frühlings, an dem die Schlacht stattfindet, das hat dem Ganzen dann immer einen Rahmen gegeben, der cool war.
Wie viel davon war aus dem Buch?
Dass die Schlacht zum Frühling stattfindet, ja.
Mhm.
Die Duell im Rittersaal war nicht aus dem Buch, weil normalerweise in Burg Finster halt
man nicht, in Feindeshand ist und man nicht reinkommt?
Genau, man agiert nicht so freundlich mit denen.
Mhm.
Und das ganze Bredenhag plus, dass es eben exakt jetzt dieses Halborg-Kloster ist und so, das habe ich auch hinzugefügt. Also die Menschenjagd war nicht eins zu eins aus dem Buch und das mit dem gefrorenen See schon...
Schon mal gar nicht.
Genau, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das von mir war.
Ja, so das, was man draus gemacht hat, nicht das, was geschrieben steht. Wobei man auch dazu sagen muss, auf so wenig Seiten, das ist dann halt sehr fokussiert geschrieben.
Und es hat eben eine Geschichte gegeben, die so im offiziellen Amaturien passiert. Also ist ja für Metaplot-Sachen auch immer relevant. Ja. Es hat die Charakter zu einem Stück von Amaturien gemacht.
Ja, und das haben wir halt auch gemerkt in den ganzen Abenteuern, die hier jetzt um die Schildlande und die Schwarzenlande und den Wildermark gingen. So ein großer Metaplot mit so wichtigen Dingen drin macht es für die Charaktere auch intensiver.
Es gibt
und mehr, teilweise auch für die Spieler.
Es gibt mehr Gewicht, ja. Die Spieler wissen, dass so passiert, dass es bedeutsam ist und du hast eben auch immer einen Referenzrahmen.
Mhm.
Du weißt eben, wenn du dich mit DSA beschäftigt hast, was halt vorher passiert ist. Warum diese Adelsfamilie so zu dieser steht und warum halt irgendwie das Haus Wertlingen als verflucht gilt und das für die das relevant ist und warum jetzt hier die Schlacht symbolträchtig ist. Also all diese ganzen Sachen gewinnen halt an Bedeutung, dadurch, dass der Amateur schon darum so dicht ist. Wenn man es in einer generischen Fantasy-Welt gespielt hätte, glaube ich nicht, dass es diese Intensität erreicht hätte.
Also manche von den Punkten hätten die Intensität nicht erreicht.
Ja.
Und ja, das ist halt ein Punkt von DSA auch, wo manche der Abenteuer einfach für die Charaktere und für die Spieler eine Intensität gewinnen, die über das normale Abenteuer, jetzt man rettet die Katze vom Bauer Alrik, oder auch selbst epische Sachen, große Schlachten, diese Intensität, wenn sie eine weniger starke Geschichtseinbindung einfach haben. Also vor allem für die Spieler. Es funktioniert nur, wenn die Spieler sich zumindest so ein bisschen auskennen.
Ja, und diese Game of Thrones-ige Stimmung passiert eben auch, weil das beides einfach unermesslich dichte Welten sind. Ja. Und deswegen fühlte sich das ähnlich an in der DSA-Geschichte.
Ja. Und es war halt einfach totaler Zufall, dass wir dieses Abenteuer zu dieser Zeit gespielt haben.
Vielleicht hätten wir es anders gespielt, aber wir wären auch gar nicht auf die Idee gekommen, so einen Adelsfamilienfokus zu spielen, wenn Game of Thrones nicht schon im Raum stünde.
Ich weiß nicht, ich hatte eher das Gefühl, dass es aus dem, hey, wir haben alle Ritter angeboten, gekommen, mehr gekommen ist als aus dem Game of Thrones.
Ich weiß gar nicht, was da gewesen ist, aber es ist halt einfach eine Gemengelage, sag ich mal, die dazu geführt hat, dass es so gut funktioniert hat und die Stimmung sich so gehalten hat. Ja. Auch von Woche zu Woche.
Ja. Weißt du, wie lange wir gespielt haben? Also ich weiß, wir haben zu dem Zeitpunkt so gut wie jede Woche wirklich gespielt. Wir haben es fast jede Woche geschafft zu spielen, in einem Zeitraum vielleicht sogar tatsächlich jede Woche.
Da ich Aufzeichnung habe, noch gefunden, wir haben jede Woche gespielt und wir hatten 8 oder 9 Sitzungen.
Ja, das also gute 2 Monate.
Ja, ungefähr so eine Staffellänge. Mhm.
Wir haben alle dieses Abenteuer in exzellenter Erinnerung. Und wenn wir zu Lieblingsabenteuern befragt werden, wird das eigentlich immer mitgenannt.
Genau.
Bei jedem von uns.
Ja, ist auch ein Abenteuer, wenn ich eins als Play hätte aufnehmen können.
Ja.
Wäre das glaube ich, das, wo ich mir noch anhören würde selber.
Ja. Ist auf jeden Fall eins, wo es sich gelohnt hätte.
Genau, es wäre auch kurz genug, dass man es auch machen kann.
Ja. Ja, es war einfach, es war dramatisch, es hatte einfach alles.
Genau, so. Der Spannungsbogen, und den haben wir halt mehr oder weniger aus dem...
Aus dem Buch?
Ja, der hat funktioniert, die Stakes waren hoch, die Charakter waren mit verknüpft. Aber wo wir über Nostalgie und Vergangenheit und so reden, meinst du, es wäre heute noch so geil wie damals?
Ich glaube, das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Also Punkt 1 ist, ich glaube, es war cooler, das am Tisch zu spielen als online.
Ja.
Ich glaube, am Tisch spielen, das bringt... Also ja, online spielen ist cool. Unsere Gruppe spielt inzwischen fast ausschließlich online, weil wir eben in verschiedenen Städten wohnen und uns nicht regelmäßig treffen können.
Aber das geht ja gerade allen so.
Das geht gerade allen so, genau. Aber das Spielen am Tisch gibt auch noch Intensivität oft.
Und ich glaube, gerade bei so einem Ensemble-Spiel trägt das viel bei, weil du dir gegenseitig was zuwerfen kannst und reinrufen und brainstormen. Das funktioniert besser am Tisch als online, weil man eben nonverbale Signale und Durcheinanderreden besser erträgt.
Ja. Ja, genau. Wir konnten teilweise parallel spielen, dass Gespräche, die eben zwischen den Charakteren geführt wurden, während Spielleitung mit dem dritten Charakter was gemacht hat, das war da sehr intensiv, das haben wir da sehr genutzt. Und das ist halt online schwieriger. Also das am Tisch hat auf jeden Fall viel beigetragen, würde ich sagen. Das hat dem mehr gegeben. Und es wären Aspekte weggefallen von diesem Coolness-Faktor, wenn wir online gespielt hätten. Entsprechend würde ich sagen, dass das ein Faktor ist, der schon reinspielt. Ansonsten, ja, die Stimmung war gut, aber ich glaube, die könnte man noch jetzt relativ einfach wiederherstellen.
Ja, zumindest eine andere coole Stimmung kriege ich auf jeden Fall wieder hin.
Also exakt so natürlich nicht, weil man hat sich als Person weiterentwickelt.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass man ein ähnlich intensives auf jeden Fall wieder hinkriegen kann. Das ist halt so eine Sache von when the stars align. Das hat halt alles so gut gepasst. Und das ist einfach auch eine Zufallssache. Es ist halt nichts, was man erzwingen kann. Das ist nicht, hier ist es das Rezept für das perfekte Abenteuer. Das geht einfach nicht.
Nee, man kann wissen, dass es in einer Gruppe gut funktioniert. Man kann Elemente nutzen. Man kann
absprechen, worauf gerade alle Bock haben.
Genau.
Und das macht es besser. Und wir haben aus diesem Abenteuer viel gelernt, würde ich sagen. Wie funktioniert für uns ein Ensemble, für unsere Gruppe?
Genau. Wann sind Fokusregeln relevant und sinnvoll?
Genau, wie wollen wir die anwenden? Und
genau, und keine Angst davor, Charakter direkt ins Abenteuer einzubauen und ihren Hintergrund direkt zu verwenden. Also, dass man, wenn du zweifelst, ist es dann halt cooler, den eigenen NSC, der mit der Familie verknüpft ist, da einzusetzen, als 1:1 den zu nehmen, die sie Briefspieler ausgedacht haben.
Ja, und wie kann man Stimmung erzeugen, indem man ja über Dinge redet, die eigentlich mit dem Abenteuer nichts zu tun haben, mit dem Spiel nichts zu tun haben, indem man über etwas redet, das eine ähnliche Stimmung hat, wie die man haben möchte.
Ja.
Oder die gut passen könnte und sich so vorzubereiten. Das sind alles Dinge, die haben wir aus diesem Abenteuer gelernt, aber die sind kein Rezeptbuch, sondern ein coole Ideen, die man mitnehmen kann und die man ausprobieren kann und die man immer wieder verwenden kann. Aber halt leider keinen, wenn man all das nimmt, dann wird das Abenteuer geil. Was wir auch gelernt haben, das Abenteuer, das Niedergeschriebene ist nicht zwangsweise der Maßstab für das, wie gut das Abenteuer wird.
Wie gut es ankommt, genau. Was am Tisch passiert, kann sich halt von diesem Text entfernen, es kann darüber hinaus wachsen, aber es kann auch hinter den Erwartungen, die man hat, wenn man den Text als erstes liest, zurückbleiben.
Genau, also es kann besser oder schlechter werden, je nachdem, wie die Spielleiterin ihre Sache macht, wie gut die Charaktere und Spieler und alles reinpassen, ob die Stimmung zusammenpasst. Das sind alles Faktoren, die da reinkommen, die mit dem Text nichts zu tun haben, aber beeinflussen, wie gut das Abenteuer bei allen in Erinnerung bleibt und wie gut es ankommt. Also auch aus einem Abenteuer, das vielleicht nicht super cool geschrieben ist, kann man vielleicht das beste Abenteuer aller Zeiten für diese Gruppe machen. Genau, und andersrum auch kann ein Abenteuer, das super cool geschrieben ist, das alle richtig geil finden, das kann richtig scheiße ankommen, wenn es irgendwie gerade nicht reinpasst.
Ja, was hältst du denn von dieser Kollektivnostalgie, die für manche Medienprodukte, aber auch sagen wir erstmal in der Rollenspielszene, speziell bei DSA, für manche Abenteuer vorherrscht, dass eben zum Beispiel die Filiasson-Saga und die Borvarad-Kampagne gerade halt als die, das Beste, was es gibt, so gelten. Und das, ich glaube, das ist viel verklärt.
Ja, also ich habe ja den Vor- oder Nachteil, ich habe beide nie gespielt. Ich habe Filiasson das erste Abenteuer einmal gespielt und dann hat unsere Runde aufgehört. Und wir haben es nach DSA 4 gespielt und unsere Runde, also die Charaktere passten auch nicht wirklich gut zum Abenteuer. Und das war tatsächlich bei mir ein Abenteuer, das war zwar ganz lustig, aber das war jetzt nicht irgendwie großartig. Aber da wir es auch relativ schnell abgebrochen haben, war es jetzt auch nicht die epische Kampagne und erst recht nicht die erste epische Kampagne im Rollenspiel.
Ja.
Ich weiß nicht, ob diese Nostalgie nicht manchmal hinderlich ist, um neue Erfahrungen zuzulassen, wenn man sie zu stark in den Vordergrund hebt. Ich glaube aber, also an sich ist doch cool, wenn man schöne nostalgische Erinnerungen an vergangene Abenteuer hat. Gerade wenn etwas für den Spieler oder den Charakter so weltbewegend war, wie für uns dieses Abenteuer, kann ich sehr gut verstehen, dass man da gedanklich gerne drin hängt.
Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen, aber ja, es darf halt nicht so eine toxische Nostalgie umschlagen, wo man nur noch versuchen kann, das zu imitieren oder die Fans enttäuscht. Oder wo man sich selber enttäuscht fühlt, wenn nicht das imitiert wird oder Hommage an das gezollt wird, was es früher mal gegeben hat in zu einer ganz anderen Zeit, wo sich das auch noch alles viel neuer anfühlte.
Ja, es ist halt auch, die Zeit ist teilweise nicht unwichtig, wann man etwas gespielt hat.
Ja, und was in den 90ern revolutionär war und super funktioniert hat, es greift halt heute teilweise nicht mehr.
Ja, und in manchen Runden vielleicht. Also ich weiß, es gibt auch heute Runden, die das spielen.
Ja.
Und das kann halt auch für die super cool und revolutionär sein, wenn sie etwas Vergleichbares noch nicht gemacht haben. Aber ich glaube, man muss es als Spieler dann auch wirklich an die Zeit ein bisschen anpassen.
Ja, und ich glaube, dass die Überhöhung von manchen Sachen, speziell Borvarad-Kampagne fällt mir jetzt ein, als das Abenteuer, das man gespielt haben muss, einen auch ein bisschen gefangen hält. Wortwörtlich hält es einen BDSA in der Vergangenheit gefangen. Und wenn man eben, ich möchte mich nicht spoilern, und es sind eben einfach zwei Editionen seitdem erschienen. Der Hintergrundbeschreibung halt das Referenzieren, was da passiert ist.
Hm.
Und vor allen Dingen der Metaplot, die lebende Geschichte, ist halt auch so ein wichtiger Aspekt von DSA. Und man zieht sich halt komplett raus aus diesem kollektiven Erlebnis, einfach in der Hoffnung, dass die Borvarad-Kampagne so cool wird, dass es wert ist, in der Vergangenheit zu leben und sozusagen Gespräche mit anderen Spielern also nicht führen zu können.
Hm.
Aus Angst, sich irgendwas zu verderben.
Irgendwas zu spoilern. Ja.
Genau, und da gerade diese, ich kenne halt mehrere Runden, die darauf zuspielen.
Spoiler, er gewinnt nicht.
Ja. Ja. Aber Turin geht weiter. Ihr rettet das irgendwie. Nein, es gibt, ich kenne halt mehrere Runden, die darauf zuspielen, die halt Nebenlinie und Vorbereitung und sonst was episch aufbauen wollen, die nicht mal anfangen, die Kampagne zu spielen, die sie ja spielen wollen, sondern sich
jahrelang damit verbringen,
sich vorzubereiten.
Ja. Also, damit die Charaktere in der Stufe sind, die sie brauchen und das alles erspielt haben.
Und in einer viel höheren. Nein, damit die Charaktere. Genau, die Charaktere sind eigentlich in einer höheren Stufe als die Dramaturgie der Kampagne. Die fängt auf einem relativ Low-Level-Ding an. Als große deutsche Kampagne muss ich natürlich mit Kartoffeln beginnen. Der erste Auftrag der Borvarad-Kampagne ist nachzugucken, warum Kartoffeln so gut wachsen in der Region. Und es könnte nicht mehr DSA sein, es könnte nicht mehr Deutschland sein. Ja, aus Kartoffelneid beginnt diese Kampagne. Und das müssen nicht die Helden von allem sein, die da beginnen. Es funktioniert fast besser, wenn die Helden davor nicht die Epik erlebt haben, sondern jetzt sozusagen ins Weltgeschehen treten.
Hm.
Und halt alles vorher gespielt zu haben, nimmt dem Ganzen, glaube ich, was. Aber ja, das ist halt meine Vorstellung zur Dramaturgie dieser Kampagne. Aber prinzipiell, ja, halt das so aufzubauen, und so zu überhöhen? Und kann das der Abenteuer der Erwartung gerecht werden, wenn man schon so viel vorgespielt hat?
Ja, da gibt es zwei Antworten für. Entweder nein, weil man viel zu viel Erwartungen reinsteckt und dann wird es gar nicht so cool, wie man es sich gehofft hat. Oder dadurch, dass man es so intensiviert, baut man eine solche Bindung auf, dass alles so intensiv erlebt wird, dass es diesen Epic-Charakter bekommt, einfach nur durch die Intensivität, die man da reinprojiziert.
Ja, ich glaube, durch diese Vorlinien und sowas wird auch versucht, künstlich das herzustellen, was bei uns beim Steinnebel organisch erschienen ist. Nämlich die Bindung an den Metaplot.
Mhm.
Und dadurch, dass er nicht mehr aktuell ist und die Spieler es halt nicht mehr erleben, mit verschiedenen Charakteren und so, es einfach da ist und im Boden und überall, versucht man das halt vorzubereiten, indem man das alles spielt. Teil ist der Fehler, dass man das mit denselben Charakteren spielt.
Ja, das braucht man ja gar nicht. Ich meine, wir hatten ja auch in den Abenteuern 4, 5 verschiedene Charaktere zum Teil in diesem ganzen Schildlande, Schwarze-Lande-Block.
Genau, verschiedene Charaktere, verschiedene Spielleiter.
Ja, und das hat ihm keinen Abbruch getan. Also, weil die Spieler waren dann involviert mit Interesse. Und dann braucht man das nicht alles mit demselben Charakter erleben. Wir haben teilweise überlegt, ob wir dieselben Charaktere weiter benutzen. Für manche haben wir es gemacht, für manche haben wir es nicht gemacht. Wir haben zwischendurch durchgetauscht. Ich hatte schon mal erzählt, dass wir einmal gemixt haben. Einen Charakter, der bei der Unersättliche und Donnersturmrennen dabei war, hat Träume von Tod auch mitgespielt.
Ja.
Wo ich dann allerdings einen ganz anderen Charakter gespielt habe, der beim Donnersturmrennen quasi in der Zeitlinie gerade seine Ausbildung beendet hat. In Wahrung.
Genau.
Und das Ganze als...
Die kam sozusagen vom Hintergrund aus der Region und war von den Abenteuern beeinflusst, die gespielt wurden, aber sie hatte in der Region noch nicht viel gemacht.
Genau, und sie hatte mit der Runde noch nicht viel zusammengespielt und hatte in dieser Epik noch nichts gemacht. Und ist dann aber auf diesen Charakter getroffen, der vom anderen Spieler durch 3 dieser Abenteuer geführt wurde. Und das war super spannend und hat ihm nochmal eine ganz andere Ebene gegeben und einen anderen Bezug.
Ich glaube, halt, solange der Metaplot lebt in der Runde, vergreift er sich. Und vielleicht ist es nicht schlecht zu versuchen, das herzustellen, aber manchmal würde ich sagen, spielt einfach das Abenteuer. Mhm. Weil es gibt kein Rezept, was das Großartigste wird. Das Abenteuer ist da, der Text ist da und ihr könnt ihn spielen und ihr könnt da anfangen, wo ihr anfangen wollt. Und ja.
Und in die Stimmung bringen muss nicht heißen, mit den Charakteren ganz viel aufbauendes Material noch mitzunehmen.
Ja, und überlegt auch, wie viel Zeit ihr realistisch habt. Das beste Abenteuer kann halt auch einfach in 8 Spielabenden passieren und muss nicht über 5 Jahre gehen.
Oder mehr.
Ich hab die Bauwart-Kampagne geleitet und ich habe etwa 3 Jahre gebraucht.
Und ich weiß viele Menschen, die da über 10 Jahre dran spielen, wenn sie sich eben nicht jede Woche treffen können.
Genau, und aber da musst du halt eine Runde haben, die so fest zusammenhängt. Und wenn du es während des Studiums machst, du hast halt eine absehbare Zeit.
Mhm.
Und da in die kann man auch planen.
Ja.
Aber ja, Nostalgie, hilfreich, aber auch...
Ja. Hat Bit gefahren.
Ja, man kann es mal hinterfragen, für was man, warum nostalgisch ist und ob das einen den Blick auf was verstellt. Und welche Erlebnisse man aufgibt, um der Nostalgie anderer Leute nachzujagen. Weil wenn du jetzt versuchst, was alle Leute als das beste loben aus der Vergangenheit, auch selber zu erleben... Eventuell ist dein Zeitkontext bei und eventuell funktioniert das für dich eben nicht, weil du nicht in diesem Metaplot-Moment drin bist.
Ja. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen vermitteln, was für uns unser Lieblingsabenteuer ausmacht. Und das Nostalgie ist cool, sollte aber vielleicht nicht das zukünftige Spiel zu sehr bestimmen.
Ja, wir versuchen halt nicht immer diesem Abenteuer nachzuhängen, sondern wir spielen einfach weiter. Und schaffen neue coole Momente. Und es gibt auch mehrere Abenteuer, die genauso eine Folge verdient haben könnten. Aber wir haben uns eben für dieses entschieden.
Ja, man kann halt auch gar nicht so benennen, warum es jetzt das Lieblingsabenteuer ist. Denn wir hatten auch viele andere, die unglaublich großartig waren. Sowohl in Aventurien als auch außerhalb. Wir haben ja bei Lieblingscharaktere auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das hat halt einfach was in uns bewegt, hat uns auf irgendeine Weise mitgenommen, die bei uns allen super gut angekommen ist. Und das passiert manchmal einfach,
ja.
Muss man nicht fokussieren oder versuchen. Natürlich kann man immer versuchen, das beste Abenteuer aller Zeiten jetzt zu spielen. Aber man sollte sich nicht darauf versteifen und deprimiert sein, falls man es nicht schafft. Oder enttäuscht sein, wenn mal eine Session nicht ganz so cool wird, wie man sich das gehofft hat.
Ja, und wenn ihr halt Lieblingsabenteuer habt, oder ich gehe von aus, ihr habt welche, wir freuen uns darüber zu hören. Könnt uns das gerne schreiben an nerdisthehobby@gmail.com, per E-Mail. Oder per Twitter oder Facebook an Nerd ist die Hobby. Ihr könnt uns da natürlich auch gerne schreiben, ob ihr Bock habt auf mehr nerdige Spielberichte oder ob ihr nächstes Mal wieder die Tiefen der Perversion ausloten wollt.
Genau, in diesem Sinne, wir nehmen auch immer gerne Kritik und Tipps und Anmerkungen an. Da an dieser Stelle danke an Leon, der, während wir diesen Podcast vorbereitet haben, mich angeschrieben hat. Wir haben uns gefreut über deine Nachrichten.
Genau, ihr könnt auch öffentlich unter dem Podcast kommentieren auf nerdizyhobby.de oder 5-Sterne-Rezensionen bei iTunes hinterlassen. Das hilft allgemein auch, dass Leute den Podcast sehen, weil wir machen das ja, wenn es gehört wird, und freuen uns über...
Du, also ich mache das nur, weil ich so gerne rede.
Ich mache das, damit es gehört wird, und Serena ist aus Eitelkeit dabei.
Genau.
Genau. Also bleibt uns gewogen, und es gibt auch andere Podcasts, die aus welchen Gründen auch immer auf Sendung sind und die wir empfehlen wollen. Den Podcast weiterempfehlen hilft auch immer. Dabei denke ich einmal an den Dorpcast, der eine Sendung zum Ensemblespiel hatte letztens, die auf jeden Fall hörenswert ist, wenn ihr euch über die Technik mehr informieren wollt. Die
Zusammenhang?
Wir hier, ja, die wir angerissen haben. Und ich möchte auch Steam Tinkers Klönschnack einen Shoutout geben, denn das ist ein Podcast, der über Midgard redet, ein anderes altes deutsches Rollenspiel mit tiefem Hintergrund, von dem ich keine Ahnung habe, dass ich nie gespielt habe. Und ich glaube, so ähnlich wie sich jetzt die Folge für Nicht-DSA-Spiele angehört hat, hören sich die Midgard-Folgen von Steam Tinkerer an.
Bestimmt, denn von mir schöne Grüße unbekannterweise. Ich habe weder Midgard gespielt noch den Podcast gehört und ich, ja, das könnte eine interessante Erfahrung sein, wo ich wahrscheinlich ähnlich wenig verstehe wie manche unserer Hörer hier.
Aber es ist auch, ich finde es halt auch echt interessant, da zu hören, was dort alles geht, was dort praktisch alles in der Parallelwelt an Nostalgie für ganz andere Leute und ganz andere Ereignisse herrscht.
Ja. Ich meine, wir sind nicht aus Versehen interessierte Con-Gänger, die sich da auch gerne mit Leuten unterhalten über ihre Erfahrungen. Wir machen den Podcast auch, weil wir solche Gespräche eben super spannend finden.
Und um Leute kennenzulernen.
Ja, und wenn euch dieser Tage mal langweilig ist, dann sinniert einfach ein bisschen über vergangene Abenteuer nach und was dir daran gefallen hat. Und willkommen in deinem neuen Leben.